Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.
Zu Gast ist heute Herr Professor Dr. Jan Czermak. Seine Professur ist die geophysikalische Fernerkundung und Herr Professor Dr. Czermak leitet die Gruppe Satellitenklimatologie am Institut für Meteorologie und Klimaforschung und ist zudem auch am Institut für Fotogrammetrie und Fernerkundung am Karlsruher Institut für Technologie tätig. In der heutigen Podcast-Folge liegt der thematische Schwerpunkt im Bereich von Nebel und niedrigen Wolken. Die Forschung in diesem Bereich ist aus mehreren Gründen wichtig. Nicht nur, weil Nebel und niedrige Wolken eine direkte Auswirkung beispielsweise auf die Sicherheit des Verkehrs haben, auch weil die Luftqualität und das Klimasystem durch sie beeinflusst werden. Zudem wird Herr Prof. Dr. Czermak später im Gespräch über das aktuelle Projekt in Namibia, dem Namib Fog Life Cycle Analysis, erzählen. In diesem Projekt werden Satellitendaten benutzt, um den Nebel und die niedrigen Wolken in der Namib-Wüste und der Region besser zu verstehen und zu charakterisieren. Mein Name ist Joshua Bayless. Herr Prof. Dr. Czermak, herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Karlsruhe Beiträge zur Klimaforschung. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Ihre Professur heißt Geophysikalische Fernerkundung und Sie leiten die Gruppe Satellitenklimatologie und sind sowohl am Institut für Meteorologie und Klimaforschung als auch am Institut für Fotogrammetrie und Fernerkundung tätig. Das klingt beides sehr spannend, aber wir wollen heute den Fokus auf den Bereich Nebel und Wolken setzen, denn einer Ihrer Forschungsschwerpunkte liegt eben in diesem Bereich und gerade in dem Bereich der niedrigen Wolken, also ein Fokus auf die Erdoberfläche, sage ich mal. Was kann man denn von niedrigen Wolken lernen und wie unterscheiden sie sich denn von anderen Wolken?
Ja, erstmal richtig. Wir betrachten in unserer Forschung also die Atmosphäre direkt über dem Boden und eben auch, wie die Landoberfläche, die Sie ja gerade schon genannt haben, diese beeinflusst und dabei vor allem eben niedrige Wolken und insbesondere Nebel beeinflusst. Ich meine, das Erste, wodurch sich niedrige Wolken und Nebel von anderen Wolken unterscheiden, ist das, was im Namen schon steckt, nämlich die niedrige Höhe. Sie sind niedrig, sie sind nah an der Erdoberfläche. Und das heißt einerseits, dass die Aktivitäten am Boden durch diese Wolken beeinträchtigt werden können. Also man könnte sich vorstellen, dass Nebel zum Beispiel eine Gefahr für den Verkehr sein kann, kann aber auch eine Wasserquelle sein, beispielsweise in Wüsten oder in Nebelwäldern. Mhm. Niedrige Wolken sind auch ein Problem in der Photovoltaikindustrie. Da hängt oft so eine Wolkendecke über den Solarzellen und niemand weiß genau, wann wird sie wieder verschwinden und wann geht die Produktion wieder hoch. Und vielleicht gerade mal, um das begrifflich noch abzugrenzen, Nebel betrachte ich jetzt hier einfach als einen Sonderfall einer niedrigen Wolke, nämlich eine solche, die unmittelbar den Boden berührt. Das heißt jetzt aber auch, wenn diese Wolke so weit unten ist, dass die Einflüsse der Erdoberfläche besonders stark sein können auf diese Wolken. Die sind ja nicht weit weg vom Boden und deswegen kann der Boden sie auch direkt irgendwo beeinflussen. Zum Beispiel über die Temperatur der Landoberfläche, ist sie wärmer, ist sie kühler, aber eben auch über Aerosole. Das sind kleine Partikel, die in der Luft schweben. Und die kommen oft aus menschlichen Aktivitäten, zum Beispiel durch Verbrennungsprozesse in Fabriken oder im Straßenverkehr. Mhm. Und diese Aerosole sind dann wieder die Kerne, an denen sich die Wolkentropfen bilden. Und so sind niedrige Wolken eben, was das unmittelbar die Interaktion, das Wechselwirken zwischen Landoberfläche und Atmosphäre betrifft und damit für uns von einem ganz besonderen Interesse.
Ja, und Sie sagen es gerade, die können also auch durch diese Fremdeinwirkungen am Boden entstehen, durch menschliche Aktivitäten, aber natürlich sind sie auch gerade ein Problem, wenn es zum Verkehr kommt oder so. Wie geht dann da mit so einem Problem um? Ich meine, die ganzen menschlichen Aktivitäten umzustellen, damit dieser Nebel oder diese Wolken nicht entstehen, ist wahrscheinlich schwierig.
Ja, also Nebel und niedrige Wolken entstehen auch, wenn keine menschlichen Aktivitäten da sind. Also die Aerosole sind immer in der Atmosphäre, aber sie können die Eigenschaften von diesen Wolken verändern. Und vielleicht ist das interessant, mal im Kontext vom Klimasystem zu betrachten, also die Rolle von niedrigen Wolken im Klimasystem anzuschauen. Und man schaut ja jetzt selten auf eine niedrige Wolke von oben drauf. Man hat die Chance im Winter ab und zu mal, wenn man in den Randhöhen des Schwarzwalds unterwegs ist, dann kann man auf den Oberrheingraben runterschauen und eine niedrige Wolke von oben sehen. Und dann wird man feststellen, die ist relativ hell. So eine Wolke reflektiert Sonnenstrahlung sehr, sehr gut. Wenn die Sonnenstrahlung reflektiert wird an diesen niedrigen Wolken, dann bedeutet es, dass sie die Erdoberfläche nicht mehr erreicht. Weil die Wolke ist ja zwischen der Erdoberfläche und der Sonne. Das heißt, die Strahlung wird da irgendwo unterwegs abgefangen, kommt nicht durch. Und das wiederum führt dazu, dass so eine niedrige Wolke tendenziell eine abkühlende Wirkung hat im Klimasystem. Mhm. Und andererseits kann man sich aber auch vorstellen, man ist nach Feierabends unterwegs und hat über sich einen sternklaren Himmel. Das wird relativ kühl sein. Wenn man stattdessen eine niedrige Wolke über sich hat, dann wird es nicht so kühl sein. Das heißt, so eine niedrige Wolke kann auch die Wärme nahe der Erdoberfläche halten. Hat also zwei verschiedene Wirkungen. Einerseits eine abkühlende, andererseits eine erwärmende. Mhm. In der Summe geht man von einer abkühlenden Wirkung aus. Das ist ein wichtiges Thema in der aktuellen Forschung. Viel, viel wichtiger eigentlich im Kontext der Klimaforschung noch als jetzt für Einschränkungen für den Verkehr oder Ähnliches, weil es eben tendenziell einen abkühlenden Effekt im Kontext der Erderwärmung geben kann. Mhm. Und wie groß der genau ist und welchen Einfluss, und da komme ich auf die Frage zurück, menschliches Handeln entsprechend auf diese Eigenschaften der Wolken hat, das ist eine ganz große Frage. Ne? Denn wenn man sich vorstellt, so eine Wolke reflektiert mehr oder weniger Sonnenlicht, dann spielen die Eigenschaften der Wolken eine ganz große Rolle. Also wie stark diese Abkühlung durch die Wolke ist, hängt zum Beispiel davon ab, wie groß die Tropfen in der Wolke sind und wie viele es sind. Und das wiederum wird davon bestimmt, wie viel Aerosole vorhanden sind. Wenn wir also jetzt uns vorstellen, wir haben eine Wolke, die entsteht in einer sehr stark verschmutzten Situation mit ganz vielen Aerosolen, dann wird die sehr viele, sehr kleine Tropfen haben. Und die sind insgesamt viel heller, als wenn so eine Wolke entsteht in einer sehr sauberen Umgebung mit wenig Aerosolen. Dann kriegen wir wenige große Tropfen und eine dunklere Wolke. Und so, auf diese Art und Weise, ist eben menschliches Handeln dann mitverantwortlich dafür, welche Eigenschaften die niedrigen Wolken haben und auch wie stark sie im Klimasystem entsprechend wirken können. Das ist so eine der ganz großen Fragen der Klimaforschung, wie diese Zusammenhänge quantitativ genau funktionieren, wie sie sich über die Erde verteilen.
Und das ist dann auch wichtig zu wissen, ob es eben beispielsweise diese großen oder kleinen Tropfen in der Wolke enthalten sind. Sind da die Eigenschaften sehr anders oder warum sind die gerade so wichtig zu betrachten?
Ja, das hängt, weil die Strahlungseigenschaften sehr anders sind. Also die vielen kleinen Tropfen, wenn eine Wolke aus vielen kleinen Tropfen besteht, dann reflektiert sie viel stärker das Sonnenlicht, hat also eine viel stärkere abkühlende Wirkung, als wenn sie aus wenigen großen Tropfen besteht. Das ist so simpel gefasst die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Wolkeneigenschaften. Und damit ist eben auch die Wirkung von den Aerosolen, die zum Teil aus menschlicher Aktivität kommen, relevant im Kontext der niedrigen Wolken.
Also kommen sehr, sehr viele verschiedene Faktoren, so wie es sich anhört, zusammen. Jetzt ist natürlich interessant zu fragen, wie sieht da Ihr Forschungsansatz aus? Also wie geht man an so ein Thema heran und wie können Sie diese ganzen Daten denn überhaupt auch erforschen?
Es gibt ja grundsätzlich, wenn man das Klimasystem betrachtet, zwei Möglichkeiten, sich dem zu nähern. Mhm. Das eine wäre, man geht vom Kleinen ins Große. Also man hat beispielsweise durch verschiedene Forschungsprojekte Einblicke da rein, wie eine Wolke entsteht, wie ein Wolkentropfen sich bildet, fasst das physikalisch in einem numerischen Modell. Und das Modell startet dann von diesem Prozess im Kleinen und gibt uns eine globale Perspektive auf die Bewölkung auf der Erde. Mhm. In unserer Arbeit gehen wir meistens genau den umgekehrten Weg. Wir starten vom Globalen und schauen uns die Systeme als Ganzes an und versuchen daraus wiederum die Funktionsweise des Systems zu erfassen. Und das machen wir mit Satellitendaten. Satellitendaten sind mittlerweile seit etwa 40 Jahren in für uns verwertbarer Form global vorhanden. Und die haben den ganz großen Vorteil, dass wir in der Lage sind, mit einem und demselben Instrument die ganze Erde zu betrachten, wenn wir es mit einem System haben, das eben die Erde entsprechend umkreist. Mhm. Und wir können flächenhafte Informationen gewinnen. Und diese flächenhaften, zeitlich kontinuierlichen Informationen nutzen wir, um uns Wolkensysteme anzuschauen aus Satellitenperspektive und deren räumliche und zeitliche Veränderung. Und wenn man das betrachtet, ich meine, das kennt man vielleicht aus den Medien, wenn beispielsweise ein Hurrikan auf die USA zuläuft, dann sieht man die Wolken, wie die sich entwickeln, wie sich das bewegt. Und da kann man sich gut vorstellen, dass man daraus eben Einblicke ziehen kann, wie so Wolkenprozesse ablaufen. Das machen wir. Und dabei nutzen wir neben den Satellitendaten sehr viel auch Methoden des maschinellen Lernens, also aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, wo wir einerseits das nutzen als eine Abkürzung, um schneller als mit langen und mit Unsicherheiten behafteten Rechnungen die Eigenschaften von Wolken zu bestimmen. Also wir können beispielsweise aus den Satellitendaten sowas wie die Tröpfchengröße tatsächlich ableiten. Also obwohl es eine sehr kleine Größe ist, ein paar Mikrometer, um die es da geht, können wir das aus Satellitendaten bestimmen. Und das machen wir teilweise mit, indem wir die Satellitenmessungen mit maschinellem Lernen auswerten. Und andererseits nutzen wir auch solche statistischen Verfahren, um die verschiedenen Größen, die Wolken bestimmen können, mit den Wolkeneigenschaften in Verbindung zu setzen. Also wir können uns das so vorstellen, wir haben da unser Lernsystem, unser statistisches Modell, und dem sagen wir auf Basis von Satelliten und anderen Beobachtungen, wir haben jetzt hier eine Wolke, die ist so und so hell und die Tropfen sind so und so groß. Gleichzeitig haben wir so und so viele Aerosole von diesem Typ in der Atmosphäre und der Wind ist so und so stark und die Luftfeuchtigkeit und die Windrichtung und so weiter geben wir alles vor und dann setzt dieses statistische Modell, dieses maschinelle Lernsystem die Sachen miteinander in Beziehung und schafft da quantitative Zusammenhänge und in diese quantitativen Zusammenhänge schauen wir dann nachher rein und können sehen, wie stark eben die Wolkeneigenschaften von dem einen oder von dem anderen abhängen. Und das ist so einer der Ansätze, die wir verfolgen und die helfen uns dann eben dem zuerst genannten Ansatz vom Kleinen ins Große entgegenzukommen. Also wir kommen vom Großen, vom Globalen, von den Satellitenbeobachtungen zum Prozess hin und uns entgegenkommt das numerische Modell, das vom Prozess zum großen Ganzen geht.
Sie haben gesagt, Satelliten werden schon seit ein paar Jahrzehnten eingesetzt. Ist es dann, KI ist natürlich jetzt ein Thema, das hört man heutzutage immer häufiger, in sehr verschiedenen Bereichen und Branchen. Seit wann wird denn auch KI jetzt eben gerade in der Meteorologie eingesetzt?
Der grundlegende Ansatz mit statistischen Modellen, mit multivariaten Verfahren, Zusammenhänge in komplexen Systemen herzustellen, ist durchaus schon seit mindestens 15 Jahren gebräuchlich. Durch Fortschritte in Verfahren in der künstlichen Intelligenz, aber auch durch Lernprozesse durchaus in der wissenschaftlichen Community, sind wir inzwischen an einem Punkt, wo das immer verbreiteter wird, mit solchen Verfahren zu arbeiten. Es bringt einfach an manchen Stellen einen Effizienzgewinn und an anderen Stellen bringt es neue Analysemöglichkeiten. Ich denke, das wird sicher in den kommenden Jahren noch weiter an Fahrt aufnehmen, aber grundsätzlich neu in dem Sinne, dass es jetzt erst gerade vor ein paar Monaten aufgekommen wäre, ist es nicht.
Nee, okay. Und vielleicht, wenn wir gerade einen Blick in die Zukunft werfen, sehen Sie denn in Ihrem Forschungsbereich auch da eine große Änderung der Arbeitsmethoden? Also dass da vielleicht Neues hinzukommt oder ist das jetzt mit dem aktuellen Stand, wie Sie das eben tun mit Satellitendaten, mit KI, wird das erstmal so verbleiben? Oder merken Sie denn schon auch eine Richtung, wie Sie noch, sage ich mal, effizienter forschen können? Oder ist es jetzt schon an einem Punkt, wo Sie sagen, da gibt es eigentlich keinen großen Änderungsbedarf, sage ich mal.
Ja, es wäre ja schade, wenn sich nichts ändern würde. Ne? Also ich glaube, ganz grundsätzlich sind Wissenschaften immer in Bewegung und müssen auch immer in Bewegung sein und offen sein für methodische Weiterentwicklung. Und ich denke, dass wir entsprechend natürlich nicht am Ende einer Entwicklung stehen, sondern im Gegenteil, wir müssen gerade im Bereich der Datenanalyse kreativ bleiben und uns immer neue Wege ausdenken. Alleine auch schon wegen der ständig steigenden Datenmengen, mit denen wir es zu tun haben. Mhm. Allein aus Satellitendaten haben wir inzwischen derart große und heterogene Datenmengen vorliegen, dass es kaum noch möglich ist, die traditionell durch rein physikalische und teilweise auch quantitative Analyse zu bearbeiten, sondern man braucht Möglichkeiten, zunehmend Daten, die aus ganz verschiedenen Quellen kommen, die ganz verschiedene räumliche Auflösungen haben, ganz verschiedene räumliche Abdeckungen haben, miteinander in Beziehung zu setzen. Und da ist noch sehr viel zu tun und sehr viel kreatives Potenzial, sage ich jetzt mal, vorhanden, an dem wir in den kommenden Jahren weiterdenken müssen, um den optimalen Nutzen aus den wachsenden Datensätzen ziehen zu können.
Also darf man gespannt bleiben, in welche Richtung das sich noch weiterentwickeln kann. Während meiner Vorrecherche bin ich auf ein aktuelles Projekt von Ihnen gestoßen, das heißt Namib Fog Life Cycle Analysis. Das fand ich sehr interessant. Was genau erforschen Sie denn hier? Könnten Sie uns dazu ein bisschen mehr erzählen, bitte?
Die Namib-Wüste ist ja einer der trockensten Orte der Erde. Das ist eine hyperaride Region, die als Küstenwüste von ganz wenigen Niederschlägen nur profitiert. Eine der wesentlichen Wasserquellen für Systeme dort ist der Nebel. Also im weitesten Sinne niedrige Wolken, die zumeist irgendwo aus dem Küstenbereich aufs Land ziehen. Gleichzeitig ist das eine Region, über die wir eine sehr schlechte Datenlage haben. Es gibt zwar punktuell Messungen, die sind aber selten zeitlich kontinuierlich gewesen und auch nicht gut in ihrer räumlichen Abdeckung. Jetzt gab es in den letzten Jahren einige Bemühungen, unter anderem eben unser Projekt Nafodica, die Lage dort zu verbessern. Es gab einige internationale Kampagnen, die über dem Südostatlantik, also gerade vor der Küste Namibias, die Wolkensysteme intensiv beforscht haben. Und wir haben uns gemeinsam mit Partnern an den Universitäten Basel und Bonn die Lage der niedrigen Wolken über dem Land angeschaut. Und dabei haben wir verschiedene Perspektiven miteinander kombiniert. Also einerseits haben wir sehr detaillierte, umfassende Messungen der Wolkeneigenschaften über Land durchgeführt. Andererseits numerisch modelliert, also mit so einem klassischen Wettermodell, wenn man so möchte. Und drittens eben mit Satellitendaten angeschaut, wie sich der Nebel dort verhält, wie die Saisonalität ist, also wie über die verschiedenen Jahreszeiten der Nebel auftritt, wie sich auch über die Zeit die Situation verändert hat und vor allem dann eben auch versucht, besser zu verstehen, wie eigentlich so eine Nebelsituation dort abläuft, was die bestimmenden Größen sind und dabei eben auch gesehen, dass wir es mit einer großräumigen Dynamik zu tun haben. Also es ist sehr wichtig, was über dem Ozean passiert. Dann schwappt da immer mal was rüber aufs Land. Aber es wird eben über dem Land dann auch sehr stark von Relief und anderen Begebenheiten geprägt. Also es ist nicht einfach nur so ein einfaches Rüberschwappen, sondern da gibt es dann eben lokale Windströmungen und sowas, die das Ganze nochmal ein bisschen verändern. Und das war erstmal jetzt in dem ersten Schritt sehr interessant, besser einordnen zu können, wie eigentlich dieses Gesamtnebel-niedrige Wolkensystem dort funktioniert. Und wir sind jetzt gerade dran, das weiter zu spinnen und uns anzuschauen, welche Rolle jetzt eigentlich spezifisch Aerosole dort spielen. Von denen hatte ich ja eingangs gesprochen. Die sind dort eben auch sehr präsent, auch durch Biomasseverbrennung in benachbarten Regionen. Und andererseits, welche Entwicklungen zu erwarten sind im Kontext des Klimawandels in den kommenden Jahrzehnten, was das für das Nebelsystem in der Namib-Region bedeuten könnte.
Also habe ich es richtig verstanden, es geht hauptsächlich darum zu schauen, wie sich der Nebel verhält. Und Sie haben es gerade gesagt, es ist natürlich auch wichtig, einen Ausblick zu haben, wie sich das zukünftig in diesem Gebiet weiterentwickeln könnte. Können Sie denn auch diese Daten, die Sie gerade in diesem Namib Fog Life Cycle Analysis erforschen, sind die dann auch für die Forschung, sage ich mal, hier in Europa nutzbar oder relevant? Oder sagen Sie, das ist so gesehen ein separates Projekt, wo es auch wirklich darum geht, zu sehen, wie in diesen Regionen der Klimawandel sich auswirken kann?
Ja, also ich meine, letztlich hängt alles irgendwo miteinander zusammen, ne? Und ich kann jetzt Dinge finden, die sind unterschiedlich und Dinge, die sind gleich. Natürlich ist der Nebel in Namibia ein ganz anderer als der, den wir in Mitteleuropa haben. Mhm. Andererseits können wir auf der methodischen Schiene einige Verknüpfungen ziehen und auch von dem profitieren, was wir in Namibia machen. Also wir haben beispielsweise für Namibia ein neues Verfahren entwickelt, um aus Satellitendaten Nebel zu erkennen. Und wir werden in den kommenden Monaten und Jahren auch nach Möglichkeiten suchen, die Einsichten in die Methodik, die wir dort gewonnen haben, auf Mitteleuropa anzuwenden und dort entsprechend in ähnlicher Art und Weise den Nebel aus Satellitendaten zu erkennen und zu charakterisieren. Mhm. Also da ist auf jeden Fall eine Verbindung. Und auch was so die Herangehensweise betrifft, wie man verschiedene Größen im System Erde-Atmosphäre miteinander in Beziehung setzen kann, werden wir mit Sicherheit auch in Europa davon profitieren können, was wir in Namibia machen. Mhm. Also in Europa sind wir gerade ganz konkret daran interessiert, die Nebelauflösung besser zu verstehen, zu verstehen, wie auch gerade die Landbedeckung, die sich ja auch ständig wandelt, die das Nebelvorkommen und auch die Nebeldauer an verschiedenen Orten beeinflusst. Und da können wir natürlich auch die Ansätze, wie wir sie in Namibia verwenden, in Europa zur Anwendung bringen. Mhm.
Das klingt sehr spannend, das Projekt in Namibia. Gibt es denn weitere Orte auf der Welt, die in ihrem Fokus liegen, die vielleicht nach Namibia auch so ein, wo so ein Projekt durchgeführt werden könnte?
Ja, ein Großteil von dem, was wir in der Forschung machen, ist erstmal nicht regional motiviert, sondern davon getrieben, wo sich Situationen besonders gut untersuchen lassen, aus denen wir Erkenntnisse gewinnen können, die wir dann eben gerade übertragen können, ähnlich wie Sie das gerade angesprochen haben. Wir sind aber in der Tat gerade daran, die Methodik, die wir für Namibia entwickelt haben, zu übertragen auf die Region der Atacama, also vom Südostatlantik, ne, in den östlichen Pazifik zu gehen, wo wir ähnliche Bedingungen vorfinden, sowohl was das Wolkenregime betrifft, als auch die Küstenwüste, aber ein ganz anderes Satellitensystem zur Verfügung haben, das eben dann wieder andere Messungs- oder dessen Messinstrument wieder ein bisschen anders konfiguriert ist. Und das ist erstmal eine methodische Herausforderung, das zu übertragen, und dann aber auch eine interessante inhaltliche Frage, inwieweit die Nebelregimes, nenne ich jetzt das einfach mal, zwischen den beiden Orten Gemeinsamkeiten oder Unterschiede aufweisen.
Das klingt in der Tat sehr spannend. Und dann wünsche ich Ihnen natürlich gerade beim Projekt in Namibia noch viel Erfolg und auch bei den nächsten anstehenden Projekten. Und danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Ja, ich danke ebenfalls.
Zu Gast in der heutigen Podcast-Folge Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung war Herr Professor Dr. Czermak. Wer mehr zu seiner Forschung und das Institut für Meteorologie und Klimaforschung, atmosphärische Spurengase und Fernerkundung erfahren möchte, kann sehr gerne auf der Website des Instituts vorbeischauen. Das ist imk-asf.kit.edu. Das ist imk-asf.kit.edu. Mein Name ist Joshua Bayless. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.